Ich habe Fehler gemacht mit Immobilieninvestitionen in den USA. Da habe ich einen großen Verlust. Das ist ein Fonds, da war ich mit 6,2 Millionen Dollar drin. Das sind jetzt noch 2,8 von übrig geblieben. Also diese ganze Gender- und Woke-Diskussion, drittes Geschlecht oder viertes Geschlecht oder Gender Speech, das kennen die gar nicht. Ich habe die da gefragt. In der geistigen Wende, ja, das sind wir weit von entfernt. 70% der Probleme, die wir heute haben, die haben nichts mit dem Habeck zu tun, sondern die hat die Merkel verursacht und der Habeck, der geht halt nur den Merkel-Weg noch ein bisschen schneller weiter. Ja. Ich habe ja jetzt, sagen wir, für das Buch, das ist das teuerste Buch, was ich geschrieben habe, es hat mich ungefähr 1,5 Millionen Euro gekostet.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist selber reich, er ist aber auch reichen Forscher, Historiker und natürlich Investor. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, Dr. Rainer Zittelmann.
Hallo.
Herr Zittelmann, sehr schön. Heute gibt es einen spannenden Anlass, warum wir miteinander sprechen, denn Sie haben ein neues Buch geschrieben, Weltreise eines Kapitalisten, denn Sie sind natürlich auch überzeugter Kapitalist, Leute. Und wenn ihr, ich würde mal sagen, den Botschafter schlechthin des Kapitalismus in Deutschland, wenn ihr das feiert, dass er wieder bei mir ist, dann gerne Daumen hoch und Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Herr Zittelmann, herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch.
Danke.
Ist wirklich sehr, sehr spannend geworden, kann ich euch nur empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt würde mich mal vorab interessieren, Weltreise. Sie waren ja wirklich in zig Ländern rund um die Welt, in Südamerika, in den USA, in Asien. Was hat Sie am meisten überrascht? Gibt es so einen Moment, der so hängen geblieben ist, wo Sie gesagt haben, wow, damit habe ich nicht gerechnet?
Ja, das sind natürlich ganz viele Eindrücke, die man da hat. Manchmal werden Stereotype, die man über Länder hat, auch bestätigt. Ja. Manchmal wird man aber auch positiv überrascht. Also ich war natürlich überrascht, wo ich 1,5 Jahre vor dem Wahlsieg von Milei in Argentinien war und habe zwar nicht ihn getroffen, aber die Leute aus seiner Partei, seine engsten Mitstreiter. Damals hat noch niemand den Namen hier gekannt. Ja. Ich bin schon mal auf den Namen aufmerksam geworden, weil ich mal bei Google Alert, da war mal Milei angegeben im Zusammenhang mit meinem Namen. Da hat man im Interview gefragt, was er heute Nachmittag macht. Da hat er gesagt, er geht jetzt nach Hause und liest weiter mein Buch. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da habe ich zuerst mal den Namen von ihm gehört. Ich wusste vorher auch nicht, wer das ist. Und habe dann da in Argentinien viele Vertreter von seiner Bewegung getroffen und auch Anhänger. Und da war ich, glaube ich, einer der Ersten, der gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, dass der immer Präsident wird. Der hatte damals gerade mal 17% nur in Buenos Aires. Das war auch so. Ich war dann zweites Mal in Argentinien, 2 Tage nachdem er gewählt wurde. Und wo ich dann gelandet bin, da habe ich eine WhatsApp-Nachricht von dem leitenden Redakteur der größten brasilianischen Wirtschaftszeitung. Und der hat mir gesagt, du warst der Erste, der mir gesagt hat, der Milei, der könnte gewinnen, weil ich habe da gesehen, dass der doch eine große Anhängerschaft gerade unter jungen Leuten hat, auch unter armen Leuten und dass der viele Sachen komplett anders gemacht hat als andere. Also das war sicherlich eine Überraschung, ja. Ich war auch, sagen wir, Nepal war ich auch noch nie vorher. Da war doch für mich, das ist ja eines der ärmsten Länder der Welt und was ich vorher nicht wusste, ich wusste also fast nichts über Nepal, wo ich dann da war und die haben mir erzählt, dass zum Beispiel ein BMW, der bei uns 80.000 Euro kostet, kostet da über 400.000 Euro, weil die haben da so eine Luxussteuer von 320% auf das Auto erhoben und
Das ist
die haben
ordentlich.
für fast alles irgendwo Beschränkungen und rote Listen, wer was nicht investieren darf und wundern sich dann hinterher, dass es so arm sind. Sie dürfen auch mit keinem Produkt mehr als 20% Gewinn machen. Er sagt, selbst mit dem Buch, also der muss dann die Kosten nachweisen, dann darf er 20% draufschlagen, aber alles andere ist verboten. Also das ist ja eins der ärmsten Länder der Welt. Und ja, manchmal war ich auch überrascht, zum Beispiel Mongolei, da hatte ich keine Beziehung zu, außer dass ich mal früher eine Freundin aus der Mongolei hatte, aber ich war halt noch nie da gewesen. Und dann war ich da und das Land ist ja 5-mal größer als Deutschland, aber hat weniger Einwohner als Berlin. Und da dachte ich, die haben genug Platz, aber ich habe in keinem Land der Welt wo ich bisher war, solche extremen Staus erlebt. Das war also unerträglich. Man war immer, immer im kompletten Stau, wenn mal 3 Minuten der Verkehr ein bisschen flüssiger war. Das war ein totales Wunder. Und einmal, da sind wir gefahren mit einem, und der hat dann, der war aus der Mongolei, der ist dann ausgestiegen und hat gesagt, er läuft lieber. Und wir sind dann gefahren, und der hat dann noch, ich glaube, 3, 4 Stunden im Restaurant auf uns gewartet, weil er halt zu Fuß sehr viel schneller war als wir mit dem Auto. Also es sind oft nur so Kleinigkeiten, nicht immer die großen Sachen, auch lustige Sachen in Korea. Da, ich kann nicht mit Stäbchen essen, und da habe ich dann immer Messer und Gabel bestellt. Und statt Messer und Gabel haben sie so eine große Schere gebracht. Und da dachte ich erst, die haben mich nicht richtig verstanden, irgendwo wegen der Sprache. Und dann, nachdem mir das zweite Mal passiert ist, habe ich dann gefragt, mein Gastgeber, warum kriege ich hier immer diese Scheren? Da hat er gesagt, na, bei uns macht man das so, wenn man halt was zerschneiden will, macht man es mit der großen Schere. Also sind wir auch manchmal Kleinigkeiten, die einen dann überraschen in den Ländern.
Argentinien, sehr spannend. Lassen Sie uns da gleich noch drüber sprechen, denn da scheiden sich ja gerade die Geister und viele haben sehr hohe Hoffnungen in Milei, da würde mich auch Ihre Meinung interessieren, ob er die erfüllen kann. Lassen Sie uns mal kurz über Deutschland sprechen. Das interessiert mich am meisten. Jetzt waren Sie so viel unterwegs, haben so viele auch verschiedene Länder gesehen. Wenn Sie jetzt zurück nach Deutschland, nach Berlin kommen, sind Sie positiver gestimmt oder noch negativer als zuvor?
Ich würde mal sagen, beides, ja. Auf der einen Seite ist natürlich traurig zu sehen, wie im Moment hier unser Wohlstand kaputt gemacht wird, wie wir unser bestes Produkt praktisch, den Verbrennermotor freiwillig abschaffen, hat auch, glaube ich, auch nie ein Land gemacht. Also wie hier unser Land praktisch an die Wand gefahren wird. Andererseits ist natürlich immer noch der Lebensstandard und die Qualität hier weit höher als in den meisten anderen Ländern, wo ich war. Das muss man schon sagen. Man sieht dann auch die positiven Seiten. Hier kann ich halt auf der Straße rumlaufen mit meiner teuren Uhr, ohne unmittelbar befürchten zu müssen, dass mir jemand die Hand abhackt. Ja. Und fühle mich halt trotz der gestiegenen Kriminalität insgesamt doch noch sicherer, als wenn ich zum Beispiel in Sao Paulo unterwegs bin oder in Medellin oder in Bogota unterwegs bin, ja. Also eine Bekannte von mir, die ist Brasilianerin, wo die dann hierher gekommen ist, dann hat die so ein Foto machen lassen in Deutschland auf der Straße, hier in Berlin, wo sie in der einen Hand das Handy hochhält und im anderen das Portemonnaie. Wir haben erst gar nicht verstanden, was soll das Foto uns jetzt sagen. Ich schicke das ja nach Brasilien, weil das eine Sensation ist für die, dass du ganz normal mit dem Handy und dem Portemonnaie über die Straße gehen kannst, ohne da Angst zu haben, ausgeraubt zu werden. Ja, gut, gibt immer Positives, Negatives natürlich, wenn man in Vietnam ist, da ist dieser unternehmerische Spirit und dieser Drive nach vorne viel größer, und diese ganze Gender- und Woke-Diskussion, drittes Geschlecht oder viertes Geschlecht oder Gender Speech, das kennen die gar nicht. Ich habe die da gefragt, ob es da auch so ein Quatsch gibt, und die sagen, ja, manchmal Leute, die dann in den USA studiert haben, wenn die zurückkommen, die bringen den Quatsch dann auch hierher, aber normalerweise gibt es es da nicht, genauso wenig wie jetzt in China oder in Korea. Also das ist schon positiv. Andererseits zum Beispiel in Südamerika, ich dachte mal, das sei so ein Luxusthema für uns, diese Woke-Sachen. Ja, und mit dem ganzen Gender. Nee, nee. Das ist also in Chile, in Südamerika, die ja sehr arm sind, ist es ein Riesenthema. Also wenn Sie jetzt
Okay.
in Chile vorm Parlament, da hängt das ganze Jahr die Regenbogenfahne, jetzt nicht nur an einem speziellen Tag. Und da ist alles geht über Gender und Woke und was weiß ich, ja. Zum Teil ist überraschend, wie international die Probleme sind. In Brasilien, vielleicht hat es der eine oder andere mitgekriegt, das hat jetzt der Elon Musk hochgebracht, dass der oberste Gerichtshof ganz brutal die Meinungsfreiheit beschränkt. Das haben, glaube ich, in Deutschland auch jetzt noch viele nicht mitbekommen, wie da speziell, das geht gar nicht so von der Politik aus, sondern vom obersten Gerichtshof. Das habe ich aber schon auf einer Konferenz in Sao Paulo vor 1,5 Jahren, haben sie sich schon beschwert und haben gesagt, wie da die Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird. Also man erkennt Parallelen auch zu Fehlentwicklungen in Deutschland. Man sieht natürlich auch andere Sachen, die in Deutschland nach wie vor positiver sind, auch die Korruption, ja, die ja in vielen dieser Länder doch extrem ausgeprägt ist. Die ist natürlich bei uns nicht so. Andererseits sind manche der Länder natürlich auch moderner aufgestellt, was jetzt so moderne Technik anlangt. Also wenn sie in China sind oder in Korea oder so, dann ist vieles doch im anderen technischen Standard, als es jetzt bei uns ist.
Herr Zittelmann, ich spreche ja mit sehr vielen Experten und Sie haben es auch gerade schon wieder gesagt, uns geht es natürlich grundsätzlich gut, gerade relativ gesehen. Und ich habe das sehr oft in den letzten Monaten, auch im letzten Jahr schon gehört. Ja, uns geht es zu gut dafür, dass man dann vielleicht auch was ändert, beziehungsweise es kommt immer das Argument, ja, wir können uns das ja jetzt leisten und ach, das ist ja nicht so schlimm. Ja, und wenn es dir nicht passt, dann geh doch woanders hin, wenn es hier angeblich so schlecht sein soll. Ich formuliere es jetzt mal spitz, ist der Kapitalismus, wenn wir mal davon ausgehen, dass er Wohlstand schafft, ist er dann inhärent zum Scheitern verurteilt, weil wenn es einem dann irgendwann gut geht, ja, dann wird irgendwann Unsinn betrieben. Kann man das so sagen, dass der Kapitalismus eigentlich immer erst wieder scheitern muss, bevor er sich wieder durchsetzen kann?
Ja, also wenn man das historisch anschaut, dann haben Sie recht. Ich gebe mal ein paar Beispiele. 70er Jahre, Großbritannien, das Armenhaus Europas. Ich habe da auch noch mal so ein paar Stellen, weil viele Leute es gar nicht mehr wissen, in meinem Buch drin. Also ich habe ja vorher auch viel über die Geschichte recherchiert, weil ich der Meinung bin, man kann ein Land nur aus der Geschichte heraus verstehen. Und das war ja eine Katastrophe. Arbeitslosigkeit, Rieseninflation, sogar der Internationalen Währungsfonds, der normal nur Entwicklungsländern hilft, musste damals Großbritannien helfen, bevor die Thatcher kam. Da musste also das Land erst komplett an die Wand gefahren werden, bevor dann die marktwirtschaftlichen Reformen kamen. Es gibt auch noch andere Beispiele, wo das so war. Zum Beispiel in Schweden war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber die haben auch schon da mit ihrem demokratischen Sozialismus in den 70er Jahren das Land ziemlich an Wand gefahren, bis dann in den 90er Jahren auch die marktwirtschaftlichen Reformen kamen. Und da gibt es viele Beispiele, wo dann Argentinien ist ja jetzt auch ein Beispiel, wo das Land ja mit 40% Menschen, die in extremer Armut leben, mit Inflationsrate von 200% und Verarmung überall, ja, bevor dann der Milei jetzt kommt und die marktwirtschaftliche Reform macht. Also da gibt es viele Beispiele, deswegen würde ich sagen, ja, dass es ganz schlecht wird wirtschaftlich, ist eine notwendige Bedingung für Wandel, wenn man sich die Geschichte anschaut, aber keine hinreichende Bedingung. Weil jetzt sage ich schon, was der große Irrtum ist. Manche sagen auch, ja, lass das Land doch mal in die Wand fahren, dann werden die Leute schon das sehen und es wird wieder besser. Falsch, ja. Die Geschichte ist kein Hollywood-Film, wo es immer ein Happy End gibt, sondern es gibt auch Gegenbeispiele. Ich sage jetzt mal eins, Venezuela. Venezuela war 1970 eines der 20 reichsten Länder der Welt. Ähnlich wie Großbritannien so und auch reicher als jetzt viele europäische Länder. Reiches Land, Demokratie. Dann haben die angefangen mit dem ganzen Regulierungsquatsch, besonders der Arbeitsmarkt. Der war also der am stärksten regulierte in ganz Lateinamerika. Natürlich hat sich die Situation verschlechtert, aber wo es dann schlechter wurde, da haben die Leute halt kein Milei gewählt oder sowas, sondern die haben dann den Hugo Chavez gewählt, der es dann noch mehr verschlimmert hat, der das Land dann richtig erst an die Wand gefahren hat mit seiner Nationalisierung. Da gab es dann 1 Million% Inflation. Inzwischen, das wissen viele gar nicht, sind 7,5 Millionen Menschen, das ist also genau ein Viertel der Bevölkerung, schon geflohen aus Venezuela. Ja. Nebenbei haben sie die Demokratie natürlich auch abgeschafft und die Demonstrationsfreiheit und die Pressefreiheit. Ja. Also das heißt, es ist ein großer Irrtum, wenn man glaubt, wenn die Dinge schlecht werden, dann kommt automatisch die Besserung. Ich meine, wissen wir auch aus unserer eigenen Geschichte. Wir hatten die Weltwirtschaftskrise mit 6 Millionen Arbeitslosen und da kam dann der Hitler danach. Also das heißt, das ist jetzt durchaus so, schlimmer geht immer, sage ich, und es ist ein ganz großer Irrtum, sondern es müssen zwei Dinge zusammenkommen. Erstens, die objektive wirtschaftliche Lage muss schlechter geworden sein, vielleicht aussichtslos. Und zweitens muss aber im Geistigen eine Wende bereits vorbereitet sein. Und das ist genau, war in Argentinien der Fall. Da haben Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang libertäre Think Tanks Vorarbeit geleistet. Ich kenne die auch alle da. Ich habe mit denen gesprochen und die haben diese ganze Vorarbeit geleistet im Bewusstseinswandel, dass dann irgendwann kam dann die Milei, klar, dann wird irgendein Politiker gebraucht, der dann auch gut reden kann und die Leute begeistern kann, der charismatisch ist, ja. Aber der Millet, der wurde vorbereitet praktisch lange von diesen ganzen Think Tanks. Und das war auch damals so in Großbritannien, bevor die Thatcher kam, da gab es dann das, die ich auch getroffen habe, das Institut for Economic Affairs oder das Adam Smith Institut, ja. Die haben dann viele Dinge vorbereitet oder bevor der Reagan kam, da war es dann Cato-Institut, Milton Friedman, Heritage Foundation und so weiter. Also es müssen zwei Dinge zusammenkommen. Ein geistigen, dass es vorbereitet wird und dann muss die objektive Lage schlecht sein. Und klar, dann braucht man auch irgendjemand, eine politische Figur wie jetzt Thatcher oder Reagan oder ja noch ein letztes Beispiel ist auch in meinem Buch drin, Balcerowicz in Polen. Polen war ja auch total an die Wand gefahren mit hochverschuldet, ich glaube 600% Inflation war es damals. Und dann erst war die Zeit für den Balcerowicz, der dann kam und hat die marktwirtschaftliche Reform gemacht.
Auf welchem Weg sehen Sie uns da? Sie haben gerade über die Figuren gesprochen. Da haben wir jetzt sicherlich kein Überangebot an 10 bis 20 Millets, die da parat stehen. Diese geistige Wende, die ja, ist wahrscheinlich auch noch nicht so wirklich da gewesen. Also muss es bei uns automatisch schlechter werden oder auf welchem Weg sehen Sie da? Sehen Sie uns da? Sie haben ja vor kurzem auch gesagt, bei uns wird der Kapitalismus, der werde sogar abgeschafft.
Ja, also auf dem Weg zum Schlechterwerden, da sind wir auf jeden Fall. Ich glaube, es war sogar ein Interview, was wir vor längerer Zeit mal gemacht haben und wo ich gebeten wurde, in einem Wort, in einem Satz zusammenzufassen, wie die Situation in Deutschland ist. Ich glaube,
Ich
es
glaube,
war
Sie haben Niedergang gesagt, oder? Wenn ich mich
vor
richtig
2 Jahren
erinnere.
oder so, da habe ich gesagt,
Ja.
Niedergang, ja. So genau, da habe ich gesagt, ich brauche keinen Satz, es ist ein Wort, ja. Und da sind wir ja mittendrin mit der geistigen Wende, ja, da sind wir weit von entfernt. Es gibt inzwischen Medien und Leute, die, ich fühle mich nicht jetzt ganz alleine, aber natürlich gibt es zu wenig und es fehlt hier ein wirklich schlagkräftiges marktwirtschaftliches Think Tank. Ich würde sowas gerne gründen, aber da braucht man halt eine Menge Geld dafür. Ich habe mal gesagt, für 5 Jahre bräuchte ich so 14 Millionen ungefähr, um das vernünftig aufzuziehen. Und deswegen, ich suche also 7 Leute, von denen jeder sagt, ich gebe mal 2 Millionen dazu. Bisher habe ich erst einen gefunden. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ich möchte darüber diskutieren und näheres wissen, dann gerne. Aber ich habe extra gesagt, so viel, weil ich will nicht von 150 Leuten 100.000 Euro, dann schreibt mir hinterher 50 Leute eine Mail, ich habe so viel Geld gegeben und es muss so und so laufen. Ja. Also ob mir das gelingt, weiß ich nicht, aber ich habe ja jetzt, sagen wir, für das Buch, das ist das teuerste Buch, was ich geschrieben habe, es hat mich ungefähr 1,5 Millionen Euro gekostet, weil erstens habe ich die Umfrage zum Kapitalismus in 35 Ländern gemacht, zweitens habe ich die Umfrage zum Image von Reichen in 13 Ländern gemacht, das hat 660.000 gekostet und der Rest waren halt, ja, Flug, Hotel, gut, ich bin jetzt auch Business oder First Class geflogen und in der Regel in 5-Sterne-Hotels, nicht jetzt in der, da wäre es natürlich billiger gewesen, wenn ich jetzt in der Holzklasse fliege und in der Jugendherberge übernachte. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber das heißt, wenn man das alles zusammenrechnet, ja, ich habe auch manchmal noch Freundinnen mitgenommen, da sind auch nochmal die Flugkosten doppelt so hoch, dann hat mich das 1,5 Millionen gekostet. Das kann ich jetzt mal machen. Aber wenn ich das öfters machen würde, dann schreibe ich mein nächstes Buch, wie man arm wird mit wissenschaftlichem Research und Kapitalismus Promotion. Das würde ich jetzt nicht so gern schreiben. Deswegen habe ich gesagt, um das in der Weise fortzusetzen, wäre es halt gut, weil bisher habe ich das alles mit eigenem Geld gemacht letztlich. Ja.
Das ist schon ein sportliches Investment. Wollen wir gleich noch drüber sprechen, ob sich das gelohnt hat. Noch mal eine Nachfrage jetzt zu Deutschland, zum Kapitalismus, wie auch immer. Ich formuliere es jetzt mal spitz. Ist da ein bisschen zu viel Gejammer dabei? Schiebt man zu viel auf die Politik? Denn man kann ja trotzdem immer noch Unternehmen gründen, man kann Gas geben. Und ich, ja, zum Beispiel Sie und auch viele andere Leute, mit denen ich spreche, ja, der eine, der klassische Unternehmer, den man jetzt ja oft sieht, der zieht in die Schweiz um. Kann man jetzt mal provokant sagen, haut einfach ab. Also kann jeder natürlich frei entscheiden. Dann spreche ich auch mit vielen Leuten, die ja ganze Unternehmen besitzen, die Einfluss haben, die Geld haben, die auch mit den Politikern natürlich sprechen. Es kann doch nicht sein, dass alle komplett hilflos sind und sagen, ah ja, der böse Habeck ruiniert jetzt allein das Land, oder? Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
Also ich habe da eine ganz klare Meinung, die eine also zweistrangige ist. Was die objektive Entwicklung anlangt, ja, da geht komplett alles in die falsche Richtung. Zwar nicht erst jetzt bei dem Habeck, das hat ja die Merkel lange vorbereitet mit ihrer Energiewende und also alles. Ja, ich sage mal, 70% der Probleme, die wir heute haben, die haben nichts mit dem Habeck zu tun, sondern die hat die Merkel verursacht und der Habeck, der geht halt nur den Merkel-Weg noch ein bisschen schneller weiter, ja. Aber auf der subjektiven Ebene würde ich mir da nie das so reinziehen oder gar als Ausrede dafür, dass man jetzt nichts machen kann. Es gibt immer noch überall, auch in Deutschland, jede Menge Chancen, Dinge zu tun. Und ganz schlecht wäre, das ist ja eher was die Sozialisten machen, aber ich treffe es auch manchmal bei anderen zu, die dann sagen, ja, die ganze Gesellschaft ist so schlecht und bis es besser wird, oder bis die Gesellschaft so ist, wie ich es mir vorstelle, muss ich mich als Opfer fühlen, so, ja, das ist ja ein linkes Denken praktisch. Das heißt, auch in jeder schlechten Situation gibt es eine Menge Chancen für Investoren, auch um Unternehmen zu gründen. Und die gibt es auch in Deutschland. Klar, wenn jemand jung ist, kann er sich auch überlegen, ob er woanders hingeht. Aber dann ist auch die Frage, wo? Und nachdem ich jetzt in 30 Ländern war, also ich könnte jetzt die Frage nicht so ganz einfach beantworten, wo denn dann hinter. Das sind ja auch subjektive Kriterien dann, ja. Ich spreche oft mit den Leuten drüber, die sagen, du warst doch jetzt so viel unterwegs, wohin würdest du denn auswandern? Ich kann es gar nicht so sagen, weil da spielen ja viele Kriterien eine Rolle. Also sagen wir mal, fangen wir mal beim Wetter an. Ja, ich würde jetzt zum Beispiel ungern in ein Land auswandern, wo es kalt ist und dunkel immer. Das ist so. Deswegen die nordischen Länder, die würden mich jetzt aus dem Grund, obwohl ich da sonst vieles toll finde, in Schweden oder so, nicht so besonders anziehen. Ja? Ich würde jetzt auch nicht in ein Land auswandern, wo ich weiß, dass ich erhebliche Schwierigkeiten, wenn überhaupt, hätte, die Sprache zu erlernen. Deswegen würde ich auch nicht in so ein Land wie in Südkorea gehen oder Vietnam, obwohl ich da vieles toll finde. Zum Beispiel gibt es viel mehr hübsche Frauen als in Deutschland. Das steht schon mal auf der Plusseite, ja. Aber die Sprache ist halt da, das große Problem. Und ja, da gibt es also ganz viele Kriterien. Dann auch manche Länder, wenn man die näher kennenlernt, sieht man auch die Schattenseiten erst. Also ich habe auch viel über die USA in meinem Buch geschrieben. Vielleicht für jeden interessant, der sich mit den USA beschäftigt. Wir haben da ein falsches Bild, ja. Das ist so der reine, pure Kapitalismus und da ist alles so unbürokratisch. Kompletter Unsinn. Erstens, es ist nicht der reine Kapitalismus. Im Index of Economic Freedom sind die USA heute sogar hinter Deutschland zurück und da gibt es 16 europäische Länder, die laut dem Index kapitalistischer sind als die USA. Also zum Beispiel Schweden ist Platz 10 und die USA sind Platz 25. Also erste Feststellung mal. Das stimmt auch nicht, dass da keinen ausgeprägten Wohlfahrtsstaat gibt. Es gibt einen extrem ausgeprägten Wohlfahrtsstaat und die Steuerlast, die ist brutal. Wenn Sie in New York leben und zählen alle Steuern, da ist State und Federal Tax, zählen Sie alles zusammen, da sind Sie auch so wie in Deutschland oder ein bisschen höher bei 50%. Da ist
Und wir
natürlich.
haben ja zum Beispiel, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, wir haben ja den Inflation Reduction Act, also die Regierung buttert da ja sehr viel Geld rein. Wir haben auch sehr protektionistische Elemente unter Trump, jetzt unter Biden ja genauso. Also ja, die USA sind gar nicht so kapitalistisch, oder kann man sagen, wie man meint?
Nein,
Erste
absolut nicht.
Frage und zweite Frage, wer macht's denn dann besser? Wer macht's denn gut aus Ihrer Sicht?
Also, das ist das Traurige. Ich könnte jetzt kein Land nennen, wo ich sage, das ist jetzt so toll. Klar, die Schweiz, da ist vieles gut. Da habe ich aber auch meine Bedenken für die Zukunft. Ja. Da ist vieles gut in der Schweiz. Die ist ja auch im Index of Economic Freedom zusammen mit Singapur ganz an der Spitze. Aber natürlich die Länder, die jetzt, sagen wir mal, da ganz an der Spitze sind. Es sind auch Länder, wo es unglaublich teuer ist. Ja, also wer jetzt aus Angst, dass er hier steuerlich zu stark belastet wird, in die Schweiz zieht, der hat mal erstmal seinen Vermögen vielleicht halbiert, weil einfach weil er, wenn er sich dann eine Immobilie kauft oder so, weil es dann halt extrem viel teurer ist. Auch merkt man schon, wenn das Taxi steigt, dass es doppelt teuer ist. Ja, umgekehrt in Polen kostet Taxi nur die Hälfte. Das ist mal so ein bisschen mein Maßstab, wie sind die Taxikosten und auch Mineralwasser, wo ich hier in Berlin vielleicht im Restaurant 5 Euro bezahlen oder so, da zahle ich in Warschau 1,50 Euro. Also das ist, Polen ist überhaupt ein Land, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt auswandern würde, könnte gut sein, dass ich Polen nehmen würde. Auch nicht ideal, aber da kommen einige positive Sachen zusammen. Also ich fange mal an. Es ist halt relativ nah an Deutschland. Ob ich jetzt von Berlin nach Frankfurt oder nach Warschau fliege, das ist kein Unterschied, ja. Es sind relativ viele Leute, junge Leute, die Englisch und Deutsch sprechen. Auf jeden Fall viel mehr als in Italien oder in Spanien zum Beispiel. Es ist viel weniger Neid auf Reiche. Das finden auch in meinem Buch. Ich habe Umfragen gemacht zum Neid gegen Reiche. Das Image von Kapitalismus und von Reichen und von Unternehmern ist sehr, sehr viel besser in Polen, als es in Deutschland ist, ja. Abgesehen, Sie wissen es für mich auch wichtig, die Frauen sind auch hübscher in Polen im Durchschnitt als in Deutschland sind. So, das heißt, das sind also viele Sachen, die da zusammenkommen. Und es ist vom Lebensstandard, von den Preisen, ja, die sind stark gestiegen jetzt, die Mieten und so, auch wegen den vielen Zuzügen, die die haben, speziell aus der Ukraine. Aber es ist immer noch doch günstiger als in Deutschland. Also so Polen finde ich ein ganz gutes Land, ja.
Also wir halten fest, wenn Sie auswandern würden, dann würden Sie sich Stand heute für Polen entscheiden. Ja, tolles Land. Ich kenne Warschau, Krakau, also kann da auch nur ja, Gutes
Ja, vielleicht würde
berichten.
ich trotzdem auch in die USA gehen, ja. Trotz meiner Bedenken, was mir an USA nicht gefällt, ja, das ist diese unglaubliche Bürokratie. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe jetzt einen Artikel neulich fürs Wall Street Journal geschrieben. Wenn ich für die neue Zugeschäftsbank schreibe, dann sagen die, gib mir die Kontonummer an und dann überweisen die das. Da musst du erstmal mehrere Fragebögen ausfüllen, da musst du noch einen Vertrag abschließen. Wenn du fertig bist, kommt noch mal ein Fragebogen. Irgendwann habe ich der Sekretärin gegeben, weil ich habe gesagt, für 400 Dollar, die ich da bekommen habe, ja, das tue ich mir nicht an, diese ganzen, da noch ein Fragebogen, da, und dann hat gesagt, dann hat das nicht funktioniert, da musst du noch mal nachfragen. Also das ist schon extrem nervig, und wenn sie da bei einer Bank sind, ich bin ja bei der HSBC, da müssen immer erstmal einen Kopf in einen Eimer kaltes Wasser stecken, bevor sie da, wenn sie mit denen irgendeine Diskussion haben. Also das fängt schon an. Da meine Freundin, die war da irgendwo hat sich die Wimpern was machen lassen im Studio. Da muss da zwei Seiten Erklärung kleingedruckt dann unterschreiben, über Risiken aufgeklärt. Und selbst wo wir dann in Kalifornien einen Liegestuhl geliehen haben, musste man vorher zweiseitige Sachen unterschreiben, Risiko, wenn der Liegestuhl zusammenbricht, dass du dich da verletzen kannst und dass du das weißt und so weiter, ja. Weil die halt Angst haben immer, dass irgendeiner ein Verrückter klagt, ja, und deswegen sichern
Ja,
sie sich
klar.
da ab und ist alles dann mit dem gewissen Scheiß, also nichts gegen Amerika, ich bin sehr pro-amerikanisch, im Gegenteil, mich nerven auch die Leute hier in Europa, die anti-amerikanisch sind. Deswegen sage ich, auch Amerika wäre bei mir trotz dieser Sachen in der engen Auswahl. Aber es hat halt diese Schattenseiten dass es da alles noch mehr Papierkram, Zettel, Fragebögen, Sachen zu ausfüllen. Und was in Amerika halt auch ein Problem ist, da gibt es wahrscheinlich so viele intelligente Leute wie nirgendwo auf der Welt, ja, die nach Amerika auch kommen, die da zuwandern. Aber das ist ein kleiner Prozentsatz von vielleicht 1, 2%. Und dann gibt es eine große Masse von Leuten, die doch, sagen wir mal, oft ziemlich dumm sind. Ja, also das, was man so in Deutschland hat, die meisten Leute irgendwo in der Mitte, die sind jetzt nicht besonders intelligent, aber auch nicht total verblödet. Diese Mittelgruppe, die gibt es da eigentlich kaum, sondern jenseits der Gruppe, mit denen ich zum Glück dann überwiegend zu tun habe, der top-intelligenten Leute, haben sie halt eine Riesengruppe von Leuten, mit denen sie dann doch auch im Alltag manchmal zu tun haben, wo sie sich die Haare raufen können.
Was mich interessieren würde, geldanlagetechnisch, hat sich da was geändert nach Ihrer Weltreise als Kapitalist, haben Sie da gesagt, ja, gewisse Regionen hatte ich jetzt vielleicht vorher nicht abgebildet, da muss ich jetzt was übergewichten, ich investiere jetzt stärker in Asien oder ich habe die USA überschätzt oder wie auch immer oder ich ziehe jetzt alles aus Deutschland raus. Hat sich da irgendwas verändert oder investieren Sie genauso wie davor?
Ich bin ja jetzt, was Aktien anlangt, so ein Passivinvestor. Das heißt, ich habe seit Jahren alles in einem weltweit anlegenden ETF. Da habe ich zum Glück in der Corona-Krise nachgekauft für einen Kurs von 100. Der ist jetzt bei 206 im Moment. Also das war eine gute Sache, hat sich verdoppelt, so wie im Portfolio von den meisten, die in Aktien investiert sind, das halt sehr gut aussieht. Ich habe auch vor 20 Jahren schon ziemlich viel Gold gekauft. Das habe ich auch durchgehend behalten. Ja. Ich habe hier noch einen Teil auch in Immobilien investiert, die ich auch behalten habe. Andere habe ich verkauft, was auch eine gute Entscheidung war. Ich habe Fehler gemacht mit Immobilieninvestitionen in den USA, aber die hätte ich auch gemacht, wenn ich jetzt in dem Land vorher schon gewesen wäre, wahrscheinlich. Ja. Das waren Dinge, die ich nicht vorausgesehen habe. Also, dass durch die steigenden, gestiegenen Zinsen halt sehr, sehr rasch die Multiplikatoren dann entsprechend runtergegangen sind und dass durch die Corona-Krise diese ganze Homeoffice-Sache doch den Büromarkt erheblich durcheinandergewirbelt hat. Da habe ich einen großen Verlust. Das ist ein Fonds, da war ich mit 6,2 Millionen Dollar drin. Das sind jetzt noch 2,8 von übrig geblieben. Also das ist so, war eine große Fehlinvestition. Aber die hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn ich dann im Land gewesen wäre. Man kann jetzt auch nicht direkt von der wirtschaftlichen Verfassung oder den Chancen von einem Land auf Investitionen ziehen. Gucken Sie mal, Deutschland ist, kann man alles in schwärzesten Farben malen und trotzdem geht der DAX von einem Rekord zum anderen. Es gibt auch Untersuchungen darüber, dass es überhaupt keine Korrelation gibt zwischen GDP-Wachstum und zwischen Aktienkursen und so. Also die Leute, die oft so makroökonomisch argumentieren und die sagen, das und das ist so und so jetzt in dem Land und deswegen ist der Börsenkurs, dann wird er hoch sein. Das ist längst erwiesen durch, da gibt es eine ganze Reihe Studien zu, dass es da diese Zusammenhänge gar nicht gibt. So, klar gibt es Länder, das rechne ich mir vielleicht schon als einen Fehler an. Das hätte ich machen können. Aber weil ich halt so ein passiver ETF-Investor bin, da sage ich, ein Fehler war es sicherlich. Ich hätte kurz vor dem Wahlsieg von Milei oder an dem Tag auf den argentinischen Aktienindex setzen müssen. Ja, das wäre eine tolle Sache. Der ist ja brutal gestiegen. Ja. Das ist aber, weil auch die Erfolge jetzt von ihm schneller da waren, als ich mit gerechnet habe. Und ich glaube, dass da auch noch, aber da reden wir vielleicht noch ausführlicher drüber, dass da auch noch viele Probleme bevorstehen. Also das könnte man sagen, da hätte ich sicherlich von doch profitieren können. Ja.
Das ärgert mich tatsächlich auch, weil ich, klar, im Nachhinein redet man sich leicht, aber mich hat es jetzt auch nicht überrascht, dass er gewinnt. Also das ist so ein bisschen wie damals bei Trump. Da hat es mich auch nicht aus allen Wolken gehauen, als er zum ersten Mal gewonnen hat. Ja, das ist ärgerlich. Dann haben Sie ja tatsächlich, ja, Respekt, dass Sie das so offen erzählen, fast 4 Millionen verloren mit dem, ein Immobilienfonds war das. Das ist ja schon
Ja, vier
heftig.
sind
Drei,
so
3,
3,4
3,3.
oder so sind es ungefähr. 3,4 Millionen Dollar sind es. Ja gut, macht mich jetzt zum Glück nicht arm. Also ist letztlich natürlich unerfreulich, aber ist jetzt nichts, was an meinem Leben was ändert, ist eine Zahl auf dem Papier. Man hat immer noch die Hoffnung, dass der auch mal wieder sich in eine andere Richtung dreht, aber ob und wie viel, weiß ich natürlich nicht. Ja, das ist auch so ein Private Treat, wo man auch nicht rauskommt. Also ich würde auch wahrscheinlich gar nicht rausgehen. Aber ja, das war schon war muss ich sagen, auch der größte Einzelverlust, den ich in meinem Leben gemacht habe, jetzt innerhalb von 2 Jahren.
Lassen Sie uns kurz über Argentinien sprechen. Sie haben es gerade schon schön vorbereitet. Jetzt gibt es da ja sehr viele Berichte drüber. Das ist natürlich schwer, wenn man jetzt nicht selbst vor Ort ist. Sie waren vor Ort. Also manchmal liest man jetzt ja auch wirklich Horrornachrichten nach dem Motto, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, dass die Leute jetzt wirklich ja fast schon auf der Straße verhungern. Also dass die Armut angeblich jetzt noch mal ja massiv gestiegen ist. Und natürlich, ich will das jetzt auch gar nicht klein oder schön reden, natürlich gibt es da massive Probleme, aber die gab es vor Milei ja natürlich auch schon. Also allein die Inflation war davor auch schon extrem hoch. Wie ist denn jetzt die Realität? Also die Milei schon oder hat das erstmal schlimmer gemacht? Wie schätzen Sie das ein? Was haben Sie gesehen?
Ich muss dazu sagen, ich war ja jetzt, da konnte ich noch nicht von den Auswirkungen von Milei sehen. Ich war jetzt das letzte Mal da in der Woche, nachdem er die Wahl gewonnen hat. Ja, da konnte man jetzt natürlich noch nichts sehen. Ja. Jetzt sehe ich auch nur die Berichte und das hat mich überrascht, dass die Inflation doch ziemlich rasch runtergekommen ist. Ja, das ist also positiv. Ansonsten habe ich gerechnet damit, dass die Sache erstmal schlechter wird, ja, weil das immer so war. Das kann man auch lernen. Ich habe da in meinem Buch ein Kapitel über Polen, wo ich das auch zeige. Polen, Großbritannien sind zwei Beispiele, wo der Balcerowicz und die Thatcher ihre marktwirtschaftlichen Reformen gemacht haben. Das wird immer erstmal mindestens 2 Jahre schlechter. Da kommt Rezession, da kommt auch Rückgang im GDP. Da wird manchmal aus verdeckte Arbeitslosigkeit, offene Arbeitslosigkeit. Das ist so, dass bevor es besser wird, dass es da immer erstmal schlechter wird. Damit habe ich gerechnet. Und das habe ich auch als das Hauptproblem, oder das sehe ich als das Hauptproblem von Argentinien an, werden die Leute, die Geduld haben. Das habe ich schon vor 2 Jahren meinen Gesprächspartnern gefragt. Und da haben mir viele gesagt, nee, die Argentinier haben noch nie Geduld gehabt, außer mit den Peronisten, die sie über Jahrzehnte runtergewirtschaftet haben. Aber mit marktwirtschaftlichen Reformern haben sie noch nie eine Geduld gehabt, auch nicht mit dem Macri, der ja früher auch schon mal marktwirtschaftliche Reformen versucht hat, haben sie dann nach 4 Jahren wieder abgewählt. Und deswegen, es kommt jetzt im August in Argentinien eine Ausgabe von meinem letzten Buch, das also in Deutschland heißt es Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers. Habe ich ein bisschen blöden Titel gewählt, weil die meisten wissen weder, was der Drache ist, noch der Weiße Adler. Also der Drache ist Vietnam, der Weiße Adler ist Polen. Die englische Ausgabe heißt es How Nations Escape Poverty. Das ist also ein deutlich besserer Titel. Und das kommt jetzt in Argentinien. Und ich wollte eigentlich, dass der Milei das Vorwort schreibt, aber der hat gesagt, er hat jetzt da keine Zeit für sowas und hat mir dann empfohlen, dass es ein Regierungssprecher macht, also der auch Ökonom ist. Der hat dann das Vorwort geschrieben. Ich habe auch noch ein Vorwort für die argentinische Ausgabe geschrieben. Da habe ich nur geschrieben, eine Überschrift, Geduld. Ja. Habt Geduld, das zeigen die ganzen Erfahrungen aus Polen und anderen Ländern. Es werden immer mehr erstmal Dinge schlechter, bevor sie besser werden. Und ob die Leute das begreifen in Argentinien, da mache ich mal ein paar Fragezeichen, das ist schwer zu sagen, weil die verstehen natürlich nicht, wie ich das jetzt verstehe, was seine marktwirtschaftliche Agenda ist, sondern für die ist es ja erstmal so ein Heilsbringer, wie das seinerzeit auch der Perón war. Ja, die vergöttern den, die jungen Leute, für die ist der das Idol, aber die verstehen natürlich nicht jetzt die richtig unbedingt die Philosophie dahinter oder die wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Und das ist so, ja, das ist das eine Problem. Das andere, der Milei, ich habe auch die genauen Zahlen in meinem Buch drin, der hat nur relativ wenige Abgeordnete im Parlament und im Senat auch nur weniger Abgeordnete. Das liegt daran, weil da wird immer nur ein halbes Jahr, alle 2 Jahre wird da die Hälfte neu gewählt. Also er hat ja wenige Leute. Der ist ja im Bündnis mit den traditionell Konservativen an die Macht gekommen. Und im Prinzip wollen die natürlich nicht unbedingt, dass er Erfolg hat, weil sie auch wieder regieren wollen. Und die Peronisten wollen es natürlich auch nicht. Und das haben ja schon die ganzen Anhänger von Milei da gesagt. Das große Problem ist, dass die Gewerkschaften sind da extrem stark und die sind voll in der Hand von den Peronisten. Und die haben also eine politische Agenda und die sehen natürlich auch ihre Gründe bedroht, weil was ich gar nicht vorher wusste und zunächst auch gar nicht geglaubt habe, aber das haben mir mehrere Leute versichert. Da gibt es extrem viele Leute in Argentinien, die arbeiten am Staat, aber die arbeiten effektiv nichts. Also mit nichts meine ich jetzt nicht wenig, sondern nichts. Die kriegen ihr Geld überwiesen und das ist nur die loyale Truppe für die Peronisten, ja. Aber die holen sich einmal im Monat ihr Geld ab, aber sonst arbeiten die nichts. Ja? Und die Leute, die will dann natürlich alle rausschmeißen. Und das ist klar, das ist ja für die, sagen wir, existenzielle Geschichte. dann auch, wenn sie auf einmal erstmals im Leben vielleicht arbeiten müssen. Und die Stärke natürlich von Milei ist, er hat sehr viele Anhänger, speziell bei Jüngeren, also viel stärker am Jüngeren als Älteren gewählt und speziell junge Männer, die sind also die sehr stark, auch Arme sehr stark. Also er hat bei den Armen mehr Stimmen als bei den Wohlhabenden der Milei.
Sehr interessant, wie Sie das auch beschrieben haben mit diesem inoffiziellen Dollar. Also das ist ja auch gar nicht so einfach, oder? Wenn man
Ah,
da vor Ort ist. Sie haben dann
schrecklich.
nicht, Sie haben
Ich
nicht
dachte,
mit
da gibt es
Kreditkarte bezahlt,
leider
habe ich
vier
im
Arten
Buch
von Dollar,
entnommen.
ja, aber am Schluss haben die mir erklärt, es gibt 16, das ist eine völlige Wissenschaft für sich. Und sie können dann im Hotel halt nicht mit der Kreditkarte bezahlen. Das heißt, wenn sie können es natürlich machen, aber dann zahlen sie es im offiziellen Dollarkurs und sie müssen dann das umtauschen. Auf der Straße habe ich jetzt nicht gemacht, das ist eine Bekannte von mir in Argentinien. Das ist nicht legal, aber das macht jeder. Die Regierung duldet es auch, die akzeptiert es auch. Das sind so, da stehen so Leute auf der Straße, die heißen irgendwo auf Spanisch kleine Bäume, die stehen da. Ja. Und dann gibt es so Läden, die heißen Höhlen auf Spanisch. Das sind aber, das sind formell so, gibt so Edelmetalle oder Schmuck oder so. Aber in Wahrheit sind es wohl Geld und da habe ich dann das Geld umtauschen lassen. Aber jetzt kriegen sie das dann nicht immer in große Scheine. Da gibt es auch gar nicht mehr so große Scheine nach der Extreminflation. Und ich weiß auch, das hat 2 Stunden gedauert, im Hotel zu bezahlen. Ja, ich habe das dann da
Wow.
meiner Dolmetscherin, weil ich war da schon nach 1 Stunde entnervt. Ich habe gesagt, habt ihr keine Geldzählmaschine? Und die haben gesagt, nee, die müssten erst jeden einzelnen Schein mit so einem Stift drauf gucken, dass der auch echt ist und haben das so mit der Hand gezählt. Dann haben sie immer wieder verzählt und immer wieder von vorne angefangen. Und na, ganz am Schluss haben es dann nochmal die Geldzählmaschine gegeben. Ja, aber du hast keine Alternative, du musst da so zahlen. Und ja, also das ist schon vieles eigenartig, wo ich dann in Kolumbien war, da merkt man auch, dass ja so hoch die Kriminalität, das auch im Alltag, dann sieht man das Misstrauen. Das war das erste Mal, dass ich in einem Fünf-Sterne-Hotel war, wo du dir den Föhn ausleihen musstest, weil die haben kein Vertrauen gehabt, den Haarföhn ins Zimmer zu geben, weil sie gesagt haben, der wird geklaut. Und wo ich dann zur Massage war, musste ich vorher dann alle möglichen nochmal meinen Ausweis zeigen, Formulare, damit ich auch, dass ich kein Betrüger bin und so weiter. Also da ist so diese ganze Kriminalität, die schafft dann auch ein tiefes Misstrauen in der ganzen Gesellschaft. Ja? Also man war auch positiv, war ich auch überrascht. Ich habe ja von Nepal erzählt. Also ja, eines der ärmsten Länder der Welt. Tolle Menschen da. Ich habe da auch einen tollen Unternehmer kennengelernt, der mich auch jetzt schon hier in Deutschland besucht hat. Und ich hatte so ein bisschen das Vorteil, dass die vielleicht, ich habe da immer vorher genaue Anweisungen, wenn ich da Vorträge halte, wie das alles organisiert werden muss. Und in manchen Ländern, die haben sich das gar nicht durchgelesen, zum Beispiel Italien und so. Und ich habe dann hinterher einen Ärger gehabt, weil die haben das dann alles anders gemacht, als ich es vorher gesagt habe. Und in Nepal, die haben wie alte preußische Disziplin militärisch Minute für Minute geplant und der Saal war voll und alles, ja. Also ich hätte jetzt gedacht, naja, in Nepal, die haben das auch nicht so wie den deutschen Arbeitsethos, das ist ja auch so, ja. Aber da wird man auch positiv überrascht, wobei, also ich musste die Reise nach Nepal verschieben. Ich wollte es eigentlich mit China kombinieren, aber in China, die haben mir da nicht die Erlaubnis gegeben, weil das ist also jetzt sehr verschärft worden, dass da Ausländer über ihre Bücher sprechen in China inzwischen. Und dann bin ich trotzdem nur nach Nepal. Und dann haben die gesagt, ja, der Zeitpunkt ist jetzt ungünstig, weil wir haben da so ein Fest, das dauert 2 Wochen lang. Und ich sage, na gut, dann machen wir es halt nach dem Fest. Dann haben die gesagt, ja, das Problem ist, nach dem Fest ist 2 Wochen Unterbrechung, aber dann gibt es nochmal ein Fest, das dauert auch zwei Wochen. Und eigentlich findet in den 2 Wochen zwischen den beiden Festen auch nichts statt. Da habe ich gesagt, habe ich jetzt richtig verstanden, dass bei euch 6 Wochen nichts gearbeitet wird? Ja, das hast du richtig verstanden. Da habe ich gesagt, naja, gut, da darf man sich auch nicht wundern, wenn man zu den, ist nicht der einzige Grund, aber wenn man dann zu den 10 ärmsten Ländern der Welt, vom Feste feiern, ist auch noch kein Land zum Wohlstand, gekommen. Aber wie gesagt, das waren tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe in Nepal. Wirklich, sehr beeindruckend.
Herr Ziedelmann, vorher auch sehr guter Punkt, das wollte ich noch ergänzen, mit GDP und Aktienmarkt. Das sieht man ja sehr schön an China. Also die hatten ja lange bombastisches Wachstum und der breite Aktienmarkt, ja, der ist nicht unbedingt so gut gelaufen. Glaube ich auch ganz wichtige Anmerkung für die Zuschauer, dass man das nicht mal eins zu eins übertragen sollte. Herr Ziegelmann, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, Ulrike Herrmann, über die regen Sie sich ja gerne auf. Wie sehr zittert denn eine Ulrike Herrmann vor einem Milei? Jetzt, wenn man sich mal vorstellt, Argentinien, die ziehen das jetzt durch, die haben die Geduld und es wird ein Erfolg in 5 bis 10 Jahren. Dann gibt es doch eigentlich keine Ausreden mehr, oder? Dann müsste doch eigentlich der Sozialist richtig zittern, aber dann wird wahrscheinlich angeführt nach dem Motto, ah ja, Argentinien könne man jetzt nicht mit Deutschland vergleichen oder wie auch immer. Wie schätzen Sie das ein? Also das wäre ja der ultimative Befreiungsschlag für den Kapitalismus, oder? Für liberale Politik.
Also klar, wenn der Milei Erfolg hat, das gibt ja erstmal eine libertäre Revolution in Lateinamerika, weil natürlich überall in den anderen lateinamerikanischen Ländern werden die da hinschauen und ich könnte mir vorstellen, wenn Chile dann, die ja immer das kapitalistischste Land waren, wenn der Boric, die haben ja dann auch leider einen Sozialist gewählt, wenn der das jetzt etwas runterwirtschaftet, dass das natürlich, wenn die da dann, wenn es dann einen chilenischen Milei gäbe, ja, dass dann Chile ist dann das nächste, was fällt. Und da gibt es ja viele Länder. Kolumbien, wo sie jetzt auch einen Sozialisten gewählt haben, eigentlich ist ganz Südamerika inzwischen fast überall sozialistisch regiert, wenn man von ein paar Ausnahmen wie Paraguay oder Uruguay absieht. Also erstens Lateinamerika, aber natürlich auch auf der ganzen Welt. Umgekehrt, wenn der Milei scheitert, und ich habe ja gesagt, das ist keineswegs ausgemacht, dass der gewinnt, weil es da vielleicht haben die nicht die Geduld durchzuhalten, vielleicht zerbricht es am Widerstand der Peronisten oder an Quertreiberei von seinen Bündnispartnern. Also das weiß ja keiner. Dann wäre natürlich alles sagen, guckt mal, das seht ihr doch, wie absurd hier eure blöden libertären Ideen. Der Milei, der hat es ja auch versucht und hat es vor die Wand gefahren. Also das hat schon große Konsequenzen, der Ausgang, wie das in Argentinien läuft. Ja, da haben sie vollkommen recht. Was jetzt die Ulrike Herrmann anlangt, ich habe ja ihr letztes Buch gelesen, das Ende des Kapitalismus. Man muss sagen, die tut nicht ganz ungeschickt argumentieren, weil sie hat sogar viele Argumente, die ich auch bringe, übernommen. Und im ersten Teil vom Buch sagt sie, ja, der Kapitalismus hat die Menschen aus der Armut, hat die Menschen aus der Armut gebracht. Sie sagt auch, diese Thesen, Kapitalismus wäre durch Sklaverei und Kolonialismus groß geworden. Das ist alles Quatsch. Also sie argumentiert in vieler Hinsicht da im ersten Teil vom Buch genau wie ich, ja, um dann zu sagen, aber wir müssen den Kapitalismus trotzdem abschaffen wegen dem Klimawandel. Weil der Kapitalismus bedeutet halt Wachstum. Wachstum können wir uns nicht mehr leisten. Und deswegen sagt sie, wir müssen Fliegen komplett verbieten. Wir müssen Autofahren komplett verbieten. Es darf auch nichts mehr neu gebaut werden in Deutschland. Die bestehenden Wohnungen müssen dann umverteilt werden, gerechter. Und jeder darf nur 2500 Kalorien essen. Am Tag hat er auch genaue Vorstellungen wie. So. Auf der anderen Seite sagt sie, ihr habt keine Angst. Wenn meine Vorschläge umgesetzt werden, wird es euch gar nicht so viel schlechter gehen, sondern es wird so wie in Deutschland 1978. Ne? Ich habe 1978 schon gelebt. Da konnte man fliegen, da konnte man auch mehr als 2500 Kalorien essen, da konnte man Auto fahren und da sind auch Wohnungen neu gebaut worden. Also das ist ein absoluter Nonsens, was die Frau sagt. Ja? Aber ja, es regt mich auf, die ist ja in jeder Talkshow praktisch dauerpräsent bei Maischberger, bei Markus Lanz, bei Presseclub und was weiß ich. Ja. Und das ist, zeigt schon die geistige Verwirrtheit, die wir hier in Deutschland haben. Ja. Wir haben Wirtschaftsminister, der Kinderbücher schreibt oder geschrieben hat und haben da als vermeintliche Wirtschaftsexpertin jemand wie die Ulrike Herrmann, die Planwirtschaft wieder einführen will. Also das, ich glaube, nichts könnte besser zeigen, wie verwirrt wir in Deutschland im Moment sind.
Also Deutschland ist verwirrt. Herr Zittelmann, Sie haben auch hier das genannt, auf der Suche nach den Ursachen von Armut und Reichtum. Mir ist vor kurzem wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Da ging es darum, auch um das Thema Klimawandel. Das passt eigentlich gut zu Frau Herrmann. Und zwar im Buch von Henning Beck, der ist Neurowissenschaftler. Und der hat das, finde ich, sehr schön beschrieben. Jetzt wollen wir gar nicht über Klimawandel diskutieren, gar nicht das Problem an sich, sondern wenn wir uns das mal vorstellen, okay, wir haben ein Problem und Frau Herrmann beschreibt das ja quasi, Sie haben es gerade schön ausgeführt, nach dem Motto, ja, ihr müsst euch einschränken und es wird schlechter. Wie soll das denn gehen, dass man Menschen zu was motiviert, mit einer Aussicht, dass es schlechter wird. Also das kann doch niemals funktionieren, oder? Das ist doch gegen die menschliche Natur. Ich verstehe nicht, wie man quasi glauben kann, dass das zu einem Erfolg führen kann. Also Sie haben es gerade als Verwirrtheit bezeichnet. Ich würde das auch als Irrsinn bezeichnen, dass man quasi in Deutschland versucht, ja, ein Problem durch Negativität zu lösen, anstatt das in eine Chance oder wie auch immer umzukehren. Ist das der Denkfehler an sich, dass man den Leuten quasi auch nicht ermöglicht, reich zu werden, wohlhabender zu werden?
Ich meine, natürlich jetzt die typische Klientel von der Frau Herrmann sind ja irgendwelche besser verdienten Villenbewohner, Hochschulassistenten oder Lehrer oder Leute im öffentlichen Dienst, die eigentlich einen guten Lebensstandard haben und denen sie dann sagt, ihr müsst davon was abgeben. Und die machen das vielleicht sogar freiwillig, diese Leute, weil man ihnen ja einredet, wenn du das nicht machst, dann ist ruckzuck die Erde jetzt bald, geht unter, ist kaputt. Ja? Und wenn ich natürlich so ein apokalyptisches Szenario habe, da kann ich die Leute schon so viel verführen, aber natürlich nicht die Mehrheit der Menschen, das ist ganz klar. Und schon gar nicht, ich sage oft der Frau Herrmann, ich habe ja auch schon mehrfach mit ihr diskutiert, gehen Sie mal bitte so wie ich überall auf der Welt hin und erzählen Sie dann den Leuten Vietnam oder in China ihre ganzen Verzichtsgeschichten, die werden ja gar nicht zuhören. Also die sind jetzt gerade aus der Armut entkommen und die haben jetzt keine Lust, wieder zurück in die Armut zu gehen. Ja, aber der größte Denkfehler ist ja der, dass ich glaube, dass die Umwelt- und Klimaprobleme sogar noch viel schlimmer würden mit den Rezepten von der Frau Herrmann, weil wir wissen, dass eine Planwirtschaft noch nie irgendwelche Probleme gelöst hat, gerade nicht im Umweltbereich. Das wissen wir also auch aus der Geschichte, dass die größten Umweltprobleme in planwirtschaftlichen Systemen waren. Also das heißt, wenn es jetzt so wäre, dass man sagt, naja, da muss man auf was verzichten, aber dafür haben wir dann alle Umweltprobleme wunderbar gelöst. Nee, die werden sogar noch verschlimmert. Und also wer sich dafür interessiert, der müsste dann allerdings ein anderes Buch von mir lesen. Das kann ich vielleicht nochmal erwähnen. Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Mhm. Da habe ich ein ganzes Kapitel drin, was ich nur mit diesem Thema Kapitalismus und Umweltkapitalismus und Klimawandel auseinandersetzt.
Herr Zittelmann, was ist denn jetzt die Reichtums- bzw. Armutsformel? Gut, bei Privatpersonen und Ländern ist sicherlich ein großer Unterschied. Was ist es? Was macht Länder? Sie haben es vorher beschrieben, Nepal, Argentinien. Was macht sie kaputt? Ist es dann die Korruption, Rechtssicherheit? Was ist es, was so den Unterschied macht für Sie?
Also ganz primitiv gesagt, Unternehmer machen Länder reicher und Politiker machen Länder ärmer. Ja, das kann man so sagen als Resümee. Außer die Politiker, die verstehen, dass er sich nicht mehr so stark einmischen in das, was die Unternehmer machen, wie das in Vietnam zum Beispiel der Fall war. Ja, dann können auch Politiker was Gutes bewirken. Aber die Politiker bewirken Gutes primär durch nichts tun oder sagen wir, ich nehme mich zurück und mache weniger. Ja, das ist der Unternehmer, der kann durch nichts tun natürlich nichts bewegen. Ja, der tut was. Also der beste Politiker ist, der irgendwas nicht macht. Ich habe jetzt gerade ein ganz lustiges Beispiel. Ich habe vor einer Woche den Gründer und Präsidenten der Mars Society getroffen, der setzt sich sein Leben lang schon für eine Mars-Mission, Besiedlung des Mars. Und der hat den Musk damals auch auf diese Idee gebracht. Also der steht auch in der Musk-Biografie drin, dass er maßgeblich von diesem Robert Zubrin heißt, der beeinflusst war. Mhm. Und den habe ich jetzt gefragt, wie kommt es eigentlich, dass während überall auf der Welt es seit 15 Jahren in Richtung mehr Staat geht und weniger Markt, dass jetzt in den USA in der Raumfahrt genau umgekehrt ist, da geht ja alles in Richtung mehr Privat und weniger Staat. Und er sagt, ja, das war eigentlich der Obama, der das gemacht hat. Da habe ich gesagt, warum der Obama? Sagt er, ja, total unfreiwillig, weil der Obama, der hat sich null für Raumfahrt interessiert. Und dann haben ihm irgendwelche Leute gesagt, wie wäre es denn, wenn wir die Leute das privat machen? Also er sagt, das ist eine prima Idee. Ja? Und das heißt, das war die Geburtsstunde der privaten Raumfahrt, dass ein Politiker sich gerade nicht für ein Thema interessiert, wie in dem Fall für die Raumfahrt, sagt, dann macht er einfach mal. Ja? Und das ist also ganz, ganz lustig. Das ist so die große Lehre, dass also wenn man die Unternehmer machen lässt, wird es gut. Und die einzig guten Politiker sind die sich zurücknehmen und die sagen, das interessiert mich nicht. Und die Politiker, die da richtig engagiert sind und richtig viel wollen und viel arbeiten wollen, ja, so wie der Habeck, ja, die machen es natürlich erst schlimm. Sie haben gesagt, fürs Leben von einzelnen Menschen ist es nicht viel anders, ist es vielleicht anders als für Länder. Es gibt trotzdem Parallelen, ja. Ich führe nochmal Vietnam an. Jetzt gibt es ja, wenn Sie jetzt Ihr Leben ändern wollten, ja, dann wissen wir doch alles, wir müssen erstmal anfangen, Ihr Denken zu ändern, Ihr Mindset zu ändern. Das ist ja banal. Also, was Sie jetzt sind, ist Ergebnis von Ihrem Denken früher. Und was Sie morgen sind, ist Ergebnis von Ihrem Denken heute. Und wenn du an dem was ändern willst, ja, das ist ja auch meine große These in meinen Büchern, setze dir größere Ziele, wo ich das, ja, aber es trifft auch für Länder zu. Argentinien wird sich nur ändern, weil die im Denken, mit den Thinktanks und mit dem Milei angefangen haben, das Denken zu verändern. Und in Vietnam war es ja auch so, dass die Ende der 80er Jahre erkannt haben, dass sie auf dem totalen Holzweg sind mit ihrer sozialistischen Planwirtschaft und haben, ich habe das in meinem Buch genau beschrieben, haben dann so diese Doi Moi heißt das, bei den Wirtschaftsreformen begonnen. Und was ist jetzt interessant daran? Die hätten ja auch die Schuld für ihre Lage. Und Sie müssen wissen, Vietnam war das ärmste Land der Welt damals. Auch ärmer als alle afrikanischen Länder. Ärmer als alle afrikanischen Länder, auch ärmer als Somalia. Ja, das war 19, die haben den ersten Krieg gehabt, ja nicht nur einen. Die meisten kennen nur den Krieg mit den USA. Die hatten schon vorher einen Krieg mit Frankreich, die hatten Krieg mit Japan, die hatten Krieg mit China, also mit, ja, so. Und dann, die hätten ja gut und gern die Schuld an ihren Problemen anderen geben können, wie das ja normalerweise die Sozialisten machen, die dann sagen, ja, das ist das Embargo von die Sanktionen. Eigentlich wäre Nordkorea toll und Kuba wäre auch toll und Venezuela wäre auch toll, wenn nicht die bösen Amerikaner immer mit ihren Sanktionen. Das ist ja normal so das kommunistische Geld. Ja. Aber die haben jetzt anders gemacht. Die haben nicht gesagt, das sind ja die Amerikaner schuld, die Franzosen und der Kolonialismus. Nee, die haben gesagt, wir haben es vermasselt. Unsere Partei hat Schuld. Wir haben hier massiv Fehler gemacht und deswegen müssen wir es jetzt ändern und müssen jetzt Privateigentum einführen und marktwirtschaftliche Reformen. Und die lieben sogar die Amerikaner. Es gibt auch Umfragen, die finden Amerika toll. Und das ist doch bemerkenswert für ein Land, was viele nicht wissen, wo 10-mal mehr Bomben runtergegangen sind als in Deutschland im Zweiten Weltkrieg. 10-mal mehr Bomben, ja, als in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, ja. Und die lieben Amerikaner und die gucken in die Zukunft. Und ich habe hier den Botschafter neulich getroffen aus Vietnam und habe gesagt, also ich finde es toll, diese Einstellung, die auch für einzelne Menschen empfehlenswert ist. Gib nicht anderen die Schuld, wenn an deinem Leben was falsch läuft, sondern such bei dir selbst. Weil sagt er, ja, er sagt, als Hitmann, es ist doch so, guck so, wir haben Krieg gehabt mit ungefähr der Hälfte der Mitglieder im UN-Sicherheitsrat. Ja? Wenn wir mit jedem böse sein wollten davon, da hätten wir viel zu tun. Also wir haben uns entschieden, wir gucken lieber in die Zukunft und deswegen haben wir unser Land geöffnet. Und die sehen ja Investoren als was Positives. Also das, was jetzt normalerweise Antikapitalisten sagen, oh, jetzt haben wir die schreckliche Globalisierung und die Investoren, die machen alles schlimm. Nee, sie haben gesagt, hier, kommt rein. Wir haben das Land geöffnet und den Investoren wirklich einen roten Teppich ausgelegt. Und ich habe da einen Anwalt getroffen in Vietnam, der ist vor 25 Jahren ausgewandert und der hat Vietnamesisch gelernt, also Hut ab. Ich habe das, eine Freundin hat mir versucht, eine Stunde lang das zu erklären, da habe ich schon kapituliert. Ja. Der hat Vietnamesisch gelernt und der sagt, das ist die Freihandelsabkommen, die hat er mit ausgehandelt und so. Die sind viel besser als zum Beispiel, was China hat und so. Das ist also sehr frei in der Beziehung. Ja. Und der ist jetzt seit 25 Jahren da. Der ist eigentlich damals, hat er mir erzählt, nach Vietnam, weil er war auf einer Party in Deutschland, in Bottrop oder so. Das war so eine Asiatenparty und da waren total viele hübsche Frauen. Und da sagt er seinem Kumpel, Mensch, ist ja unglaublich. Da sagt er, ja, die kommen alle aus Vietnam. Ja. Und da ist er dann in Vietnam in Urlaub gefahren. Und es stimmt natürlich nicht, dass da alle Frauen hübsch sind, aber natürlich schon mehr als in Deutschland. Ja. Und dann, das war der Grund, warum er nach Vietnam gegangen ist damals. Und jetzt, der hat einen Haufen Geld da verdient als Anwalt. Ja, berät da die Milliardäre, die es ja da auch gibt und die Superreichen, aber auch die Regierung. Aber gut, der hat halt auch vietnamesisch gelernt. Also Sie sehen, das ist ja das Interessante. Ich habe viele interessante Leute einfach getroffen. Wir sind nochmal zum Buch zurück. Das ist ja der Unterschied. Ich war auch früher viel verreist, aber im Urlaub, und da habe ich aber nichts über die Länder gelernt, weil da habe ich mich in die Sonne gelegt und war letztlich wurscht, ob ich in Gran Canaria bin oder in Miami oder so. Da liegst du am Pol oder am Strand in der Sonne und kriegst da nichts mit von dem Land. Ja. Diesmal habe ich es völlig anders gemacht. Erstmal, bevor ich im Land bin, habe ich mir Bücher besorgt über die Geschichte und habe mich eingearbeitet. Und das findet man auch in meinem Buch wieder. Zweitens habe ich halt diese Umfragen gemacht, die, wo ich gesagt habe, 660.000 Euro gekostet haben, über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus, um überhaupt mal zu sehen, wie denken die Leute denn überhaupt in dem Land. Und dann habe ich mich in dem Land ja getroffen mit vielen interessanten Leuten. Also das sehen Sie auch in Polen mit dem Balcerowicz, der die Wirtschaftsreform eingeleitet hat, in den USA mit Leuten wie mit dem Steve Forbes und mit Unternehmern, aber auch mit einfachen Leuten getroffen, mit Ökonomen getroffen. Und das dann alles zwischen zwei Buchdeckel zusammengebracht. Abenteuer habe ich jetzt nicht erlebt. Also der Verlag, der hat am Anfang gemeint, ja, nenn das Buch doch irgendwie meine Abenteuerwelt weiter. Aber ich sage, nee, dann führt man die Leser in die Irre. Ich bin nicht ausgeraubt worden und mir ist ja nichts Schlimmes passiert, ja. Aber ich habe halt unglaublich viel gelernt. Und ich meine, nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, in 30 Länder zu reisen und sich da so intensiv einzugraben. Und ich habe einen Freund aus der Immobilienwirtschaft, der da sehr erfolgreich ist, der hat mir schon vor 10 Jahren gesagt, er fährt mit seinen Kindern immer in Urlaub und macht es aber anders als andere. Er tut vorher praktisch denen wie so eine Art Unterricht über das Land und die Geschichte und die Wirtschaft und die Politik geben, ja, und dann reist er mit denen, damit die Länder wirklich kennenlernen und nicht nur wir liegen irgendwo am Pool. Das mache ich auch mal gern, aber das ist was anderes. Und das Modell, das fand ich eigentlich gut. Und wenn jetzt jemand sagt, ich will auch vielleicht auch mit den Kindern mal in die Länder reisen, er hat jetzt vielleicht Kinder 14, 15, wo so die letzten Jahre noch sind, wo man mit Kindern in Urlaub fahren kann, weil später wollen sie dann nicht mehr mit Mami und Papi verreisen, dann nimm dir das Buch vorher, bereite dich vor und mach mal eine andere Art von Urlaub, mach mal einen Bildungsurlaub, wo du tatsächlich dann auch wirklich was von der Welt kennenlernst. Und das ist so, denke ich, das Besondere jetzt an meinem Buch. Ja.
Erzählt man wirklich eine spannende Reise und ja, hat wie immer Spaß gemacht. Danke für den Klartext und wir halten fest, ja, Politiker machen Länder ärmer und Unternehmer machen sie reicher.
Genau, so. Und die besten Politiker sind die faul sind, die Hände in den Schoß legen und die sagen, lass mal machen, so wie der Obama mit der Weltraumfahrt, ja, dann wird es schon besser so. Ja.
Herr Zittelmann, herzlichen Dank.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben. Kanal abonnieren, um solche Gäste natürlich nicht mehr zu verpassen. Und wie gesagt, Link zum Buch findet ihr unten in der Beschreibung. Danke Ihnen, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.